Ein 89-jähriger Mann aus Klagenfurt wurde im Februar 2023 von Betrügern um 760.000 Euro erleichtert. Mit unfassbarer Dreistigkeit ergaunerte der Täter diese Rekordsumme. Doch der Mann konnte gefasst werden. Sein Prozess erlaubte einen Einblick in das Geschäft mit der Angst. Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und ich bin Host dieses Podcasts mit Kriminalfällen aus der Steiermark und Kärnten. Und heute bin ich ausnahmsweise via Teams verbunden mit meiner Kollegin Manuela Kalser, die in Klagenfurt sitzt. Grüß dich.
Hallo.
Manuela, bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleiner Veranstaltungstipp für dich und unsere Hörerinnen und Hörer. Am 13. April kommt Delikt nämlich live auf die Bühne. Da wird mir unser Kollege, der Delikt-Stammgast und Kriminalreporter Hans Breitecker, von einem sehr spektakulären Fall erzählen, bei dem Ermittlungen wegen einer Einbruchsserie die Polizisten auf die Spur von zwei Bankräubern geführt haben und das Ganze endet dann in einem ziemlich dramatischen und fast filmreifen Showdown in einer Wohnung in Graz. Ja, die Delikt Live Show findet im Rahmen des Kleine Zeitung Podcast Festivals in Graz statt. Das ist im Schauspielhaus auf gleich zwei Bühnen, sprich es sind viele, viele super Podcasts dort, zum Beispiel Couchgeflüster oder Ruby und Schwarz und natürlich alle Shows der Kleinen Zeitung auch. Das ist am 13. April im Grazer Schauspielhaus und alle Infos findest du oder findet ihr unter kleinezeitung.at/podcastfestival. Und für Delikt Fans gibt es jetzt noch eine besondere Aktion. Bis 5. April verlosen wir noch einige Karten für das Festival. Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach an marketing@kleinezeitung.at. Aber jetzt genug der Ankündigungen, kommen wir zu unserem heutigen Fall, kommen wir zu Herrn Braun. Der Enkeltrick, Neffentrick, Tochter-Sohn-Trick oder falsche Polizisten, von Fällen wie jenen, über den wir heute sprechen, gibt es viele Varianten. Und wenn man die Nachrichten liest, hört man diese Begriffe sehr verlässlich von Zeit zu Zeit. Zur Veranschaulichung, wie ich mich auf die heutige Folge vorbereitet habe, habe ich den Enkeltrick in den Nachrichten gegoogelt und das letzte Ergebnis war gerade erst einmal 13 Stunden zuvor veröffentlicht worden. Und da sieht man schon, welche Dimensionen diese Verbrechen inzwischen erreicht haben. Und trotzdem sticht der heutige Fall heraus, Manuela. Warum?
Ja, der Fall sticht deshalb heraus, weil das Opfer den Betrügern eine unfassbar hohe Summe gegeben hat. Der Mann, über den wir heute sprechen, der gab den Betrügern nicht nur ein paar tausend Euro, sondern viel, viel mehr. Er gab den Betrügern Goldmünzen im Wert von sage und schreibe 760.000 Euro. Und das ist eine außergewöhnlich hohe Summe.
Mhm. Ja, eine Dreiviertelmillion, das ist ja wahrscheinlich das, was man sich, sage ich mal, in einem Leben von einem hart arbeitenden Menschen mühsam angespart hat. Wer war eigentlich das Opfer?
Das Opfer, so viel kann ich sagen, das war ein Mann, der in Klagenfurt lebt. Der Betroffene ist eben ein fast 90-jähriger Pensionist. Er ist sehr wohlhabend, er hat Familie, er ist Vater und eines Tages bekam er eben einen sehr verhängnisvollen Anruf.
Mhm. Das war Anfang Februar, völlig unerwartet bekam er einen Anruf von seinem Sohn. Zumindest hat er das gedacht.
Ja, richtig. Am 9. Februar 2023, da ist der Mann allein in seiner Wohnung und plötzlich erhält er einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Am anderen Ende der Leitung ist dann eine Person, die sich mit tränenreicher Stimme als Sohn ausgibt. Und der falsche Sohn weint ins Telefon hinein und schluchzt in den Hörer und behauptet, dass er einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem jemand getötet wurde. Und man kann sich dann vorstellen, der 90-Jährige oder fast 90-Jährige ist natürlich total schockiert, er hat Angst, er macht sich große Sorge um seinen Sohn. Doch noch bevor er irgendwas sagen kann, wird der Anruf beendet. Und der Mann bleibt ratlos und schockiert zurück.
Also man kann sich jetzt vorstellen, dass dieser Mann außer sich ist vor Sorge und wahrscheinlich geht es um diesen emotionalen Ausnahmezustand ja auch in diesem Moment. Die dienen quasi dann zur Vorbereitung für das, was danach kommt. Was war das in diesem Fall?
Ja, was kam noch? Also wenig später klingelt erneut das Telefon und diesmal ist ein falscher Kommissar in der Leitung und der tischt dem 89-jährigen Mann eine aberwitzige Lügengeschichte auf. Der Kommissar sagt, von der Staatsanwaltschaft Wien sei für den Sohn eine Kaution von 80.000 Euro festgesetzt worden, weil der Sohn habe ja bekanntlich einen Unfall verursacht und jemanden getötet. Eigentlich müsste der Sohn ins Gefängnis kommen, aber wenn der Vater 80.000 Euro zahle, dann werde der Sohn nicht inhaftiert. Und sollte sich später einmal herausstellen, dass der Sohn unschuldig sei, dann würde der Vater die 80.000 Euro zurückbekommen. Aber jetzt müsse eben dringend gehandelt werden und die Kaution sollte übergeben werden. Dafür würde ein gewisser Herr Braun extra nach Klagenfurt zur Wohnung des Pensionisten kommen und das Geld dort abholen. Und dann gab der Herr Kommissar dem Pensionisten noch einen ganz wichtigen Hinweis. Er sagte ihm nämlich, er soll den Hörer nicht auflegen, das Telefonat dürfe nicht beendet werden und vielleicht könne er noch mehr als die 80.000 Euro zur Verfügung stellen. Das sagte er dem Pensionisten auch noch. Der war natürlich völlig verwirrt, aber der Kommissar sagte, es wäre noch besser, wenn er mehr als die 80.000 Euro zur Verfügung stellen würde.
Hat er das begründet auch irgendwie, weißt du das noch, warum mehr besser wäre und warum das Gespräch nicht unterbrochen werden sollte?
Das ist, glaube ich, nicht näher begründet worden, zumindest steht in den Akten nichts davon drin. Mhm.
Der hat wahrscheinlich einfach gesehen, dass der jetzt darauf eingeht und wollte so viel wie möglich wahrscheinlich herausholen, kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Diese Gelegenheit ergriffen.
Genau. Und der schockierte 89-jährige Mann hat eigentlich nicht viele Zwischenfragen gestellt.
Dazu muss man sagen, es ist völlig unüblich, dass man nach einem Verkehrsunfall in Haft kommt und dass man eine Kaution gegen eine Kaution dafür freikommt. Das kann man nicht oft genug sagen, weil diese Masche wird ja immer wieder verwendet. Das gibt es bei uns in Österreich nicht, außer es ist eben in Verbindung mit irgendeinem schweren Verbrechen.
Genau. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft wird nie zu irgendjemandem nach Hause fahren und 10.000 Euro bei der Wohnungstür abholen. Also das gibt es einfach nicht. Und das sagt die Polizei auch immer wieder. Also das soll man bitte herumerzählen. Die Polizei ruft niemanden an und sagt, wir kommen jetzt vorbei und holen uns bei Ihnen ein paar tausend Euro daheim ab.
Ja, da gibt es ja noch den anderen Trick, von dem man auch immer wieder liest, wo sie von Tür zu Tür gehen und den Leuten dann sagen, in der Gegend wird jetzt ist immer wieder eingebrochen worden und um quasi ihr Hab und Gut zu schützen, würden wir das so lange verwahren, bis die Täter gefasst sind und dann übergibt man den falschen Polizisten halt ja sein ganzes Hab und Gut. Also auch noch so eine kleine Warnung, die man vielleicht seinen Eltern oder Großeltern mitgeben kann oder auch sich selbst hinter die Ohren schreiben kann. Also dieser Mann war dann in einem emotionalen Ausnahmezustand und hat versucht eben ja diesen Forderungen nachzukommen. Wie hat er das gemacht?
Ja, also der 89-jährige Mann war, wie du schon gesagt hast, so aufgeregt und so in Sorge um seinen Sohn, dass er offenbar nicht mehr klar denken konnte. Die Betrüger, die hauen ja genau dahin, wo es richtig weh tut. Und wann tut es weh? Wenn es um die eigenen Kinder geht, wenn dein Kind in Gefahr ist, wenn es um einen lieben Angehörigen geht und da funktionierst du einfach und wenn dein Kind in Gefahr ist, wenn ein lieber Angehöriger in Gefahr ist, da reißt es dir vielleicht einfach den Boden unter den Füßen weg und in der Angst um das geliebte Kind, um den geliebten Angehörigen kann der eine oder andere vielleicht nicht mehr klar denken. Und das dürfte bei dem Mann, der ja schon 90 Jahre alt war, auch so gewesen sein. Und die Täter arbeiten ja ganz gezielt mit diesen Emotionen und Ängsten. Das ist ja das besonders Miese an diesen Telefonbetrügern. Und eines dürfen wir nicht vergessen, der Mann, über den wir heute sprechen, der war ja schon fast 90 Jahre alt und in dem Alter ist man ja vielleicht nicht mehr so belastbar, da ist man vielleicht generell ängstlicher oder nervöser. Also dieser Herr war bestimmt das ideale Opfer.
Und der hat dann einfach in der Bank diesen Betrag abgeholt und diesen Schmuck zusammengeholt und wie ging es denn weiter? Es muss ja dann eine Übergabe gegeben haben.
Genau, also der Mann war völlig überfordert mit der Situation und er hat eigentlich genau das gemacht, was der Betrüger ihm am Telefon gesagt hat. Er tut das, was ihm der Kommissar sagt, er legt nicht auf und geht in seiner Verzweiflung sofort zu seiner Hausbank. Dort holt er Goldmünzen im Wert von 760.000 Euro aus seinem Schließfach. Warum er so viel Goldmünzen geholt hat, weiß man eigentlich gar nicht, aber er holt eben eine Münzrolle nach der anderen aus seinem Schließfach und legt sie in eine Tasche. Und dann, so steht es im Akt der Staatsanwaltschaft, fährt er mit dem Taxi von der Bank zurück nach Hause, wo noch immer der Festnetzanschluss aktiv ist. Also der Pensionist hat nicht aufgelegt, er geht wieder zum Telefon und der Kommissar sagt dem Mann, dass der Herr Braun schon zu seiner Wohnung nach Klagenfurt unterwegs sei und bald darauf läutet der falsche Herr Braun an der Tür des 89-Jährigen und der 89-Jährige gibt dem Herrn Braun eine Tasche mit diesem Goldschatz. Und diese Szene müssen wir uns jetzt merken. Der Herr Braun, der hat an der Türe geklingelt. Ja? Der Herr Braun kommt, klingelt an der Tür, das Opfer öffnet die Tür und gibt dem Herrn Braun das Geld. Und so schnell hat man gar nicht schauen können, da war der Herr Braun weg und mit ihm die 760.000 Euro oder die Goldmünzen im Wert von 760.000 Euro.
Und dieser 89-Jährige hat gedacht, damit seinen Sohn eben aus dem Gefängnis, aus einer U-Haft zu holen. Er wird dann aber irgendwann einmal wahrscheinlich weiter darüber nachgedacht haben, wann ist es ihm gedämmert, dass er hier Opfer eines Betrugs sein könnte.
Ja, das ist ganz bitter. Das ging nämlich sehr schnell. Nur wenige Minuten nach der Geldübergabe öffnet sich die Tür und der Sohn des Pensionisten kommt in die Wohnung. Der vermeintlich in einen Unfall verwickelte Sohn steht plötzlich in der Wohnung des Pensionisten, ist wohlauf und völlig unfallfrei. Und in dem Moment wird dem Vater natürlich klar, dass er Opfer von dreisten Betrügern geworden ist.
Wie hat er dann in dem Fall reagiert, beziehungsweise der Sohn?
Er hat dem Sohn alles erzählt und die beiden haben dann die Polizei angeschaltet.
Und die sind schnell gekommen und haben die Ermittlungen aufgenommen. Und du hast jetzt schon angesprochen, der Täter oder einer der Täter, vielleicht waren es ja mehrere, hat geklingelt.
Genau, wir erinnern uns, der Täter namens Braun hat ja die Türklingel betätigt. Er klingelte bei seinem Opfer an der Wohnung und das wurde ihm zum Verhängnis, denn an der Türklingel des Opfers war eine DNA-Spur von Herrn Braun. Und siehe da, die Spurensicherung hat diese DNA-Spur ausgewertet und bei der Auswertung der DNA gab es einen Volltreffer, nämlich eine Übereinstimmung in der Datenbank. Der Herr Braun, der war nämlich bereits DNA-mäßig in Europa erfasst, denn er hatte bereits in der Vergangenheit in Deutschland auf ähnliche Art und Weise Geld erbeutet. Und auch in diesem Fall in Deutschland, da ist er 2018 verurteilt worden, weil er als Abholer einer betrügerischen Enkeltrickbande unterwegs war.
Also hier zeigt sich schon ein Muster im Verhalten des Mannes. Wie war das dann vor Gericht? Ich nehme an, also das war eine ziemlich eindeutige Sache. Aber sein Anwalt hat ja behauptet, dass sein Mandant nur ein kleines Rädchen in einem großen Betrugssystem sei. Hat ihm das Gericht geglaubt oder kann man den Hintermännern so es gab auf die Spur?
Nein, also aufgrund der DNA-Spur konnte der Mann ja dann schnell ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Polen, der natürlich nicht Braun heißt. Und vor Gericht sagte der Mann so gut wie nichts, ja. Seine Auftraggeber kenne er nicht, habe er gesagt. Er habe sich nur aufgrund einer Online-Anzeige für einen Kurierdienst gemeldet und so sei er eben zu dem 89-Jährigen gekommen und habe dort das Geld abgeholt. Wo das Geld jetzt ist, wisse er nicht. So war das ungefähr. Und sein Anwalt hat behauptet, ja, da hast du recht, sein Mandant sei nur ein kleines Rädchen in einem großen Betrugssystem. Und das Gericht hat das ganz anders gesehen. Also der Richter hat irgendwann einmal zwischendurch gesagt, der Angeklagte beleidigt meine Intelligenz. Da hat der Angeklagte nämlich erzählt, dass er von seinen Hintermännern nichts wisse und er habe sich bei seinem Kurierdienst, der ihn ja immerhin von Polen mehr als 900 Kilometer weit nach Kärnten geführt hat, einfach nichts gedacht. Und da hat der Richter dann gesagt, der Angeklagte beleidigt meine Intelligenz. Und der Richter sagte auch ganz klar, für ihn ist der 23-Jährige Teil einer internationalen, skrupellos agierenden Tätergruppe, die mit den Sorgen und Ängsten ihrer Opfer spielt.
Das heißt, das kleine Rädchen hat er ihm nicht abgekauft.
Hat er ihm nicht abgekauft. Und der Verteidiger des falschen Herrn Braun betonte, dass es bei diesen Betrugsfällen immer sehr, sehr professionelle Hintermänner gibt. Und diese Hintermannschaft, die schicke ja nicht den Kapitän aufs Feld, sondern eben irgendeinen Fußsoldaten wie den Herrn Braun. Und der hat dann halt Pech gehabt, wenn er festgenommen wird. Dass der Herr Braun nichts über seine Auftraggeber wisse, so sagt der Anwalt, sei nicht unglaubwürdig, sondern Teil des Geschäfts.
Ja, ich meine, dass da jetzt nicht die wichtigste Person, der Kopf einer solchen Bande vorgeschickt wird, das kann ich mir schon vorstellen, aber dass er gar nichts davon weiß, ist dann doch unglaubwürdig. Wie ging es dann aus für den sogenannten Herrn Braun?
Der Pole wurde zu 4,5 Jahren Haft verurteilt Und wie ich heute kurz vor der Aufzeichnung dieser Folge erfahren habe, ist das Urteil aber nicht rechtskräftig. Der Anwalt wird nämlich gegen das Urteil berufen, weil ihm das Strafausmaß zu hoch ist.
Okay, also wir werden sehen, beziehungsweise wir werden dann von dir auch lesen, ob das dann irgendwann rechtskräftig wird oder wie das dann in nächster Instanz ausschaut.
Genau.
Etwas später, nämlich erst im Dezember, hat das Innenministerium zum Thema falsche Polizisten, so wie eben auch in diesem Fall, eine Pressekonferenz veranstaltet und der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Es gibt nämlich zwei Gründe dafür, nämlich erstens, weil vor Weihnachten kommt diese Masche besonders oft vor. Und in dieser Pressekonferenz, da war auch die Rede von einem sprunghaften Anstieg solcher Vorfälle seit 2021. Und da wurde gesprochen von 19,4 Millionen Euro Schadenssumme, das war die vorläufige Schadenssumme für das Jahr 2023, bei 290 Betroffenen. Und bei einer Dreiviertelmillion ist unser Opfer in dem Fall eigentlich, dann hat er schon einen großen Beitrag zu dieser Schadenssumme insgesamt geliefert. Also da kann man schon fast von einer Rekordsumme sprechen.
Ja, leider. Leider. Und was vielleicht auch nicht so unwichtig ist zu erwähnen, es hat dann in den Kommentaren zu dem Bericht über den Fall geheißen, wieder einmal so ein naives Opfer und selbst schuld, wenn man so leichtgläubig ist. Dazu möchte ich jetzt noch einmal sagen, dass der Mann ja 90 Jahre alt ist und einfach Angst um seinen Sohn hat und eben von den Betrügern an der richtigen Stelle getroffen wurde. Und dieser Mann, ich will jetzt nicht zu viel über ihn erzählen oder zu viel über ihn persönlich verraten, weil das für die Opfer ja auch immer mit Scham verbunden ist, Opfer eines Betruges zu werden. Aber der Mann ist sicher nicht dumm. Ja. Der war Zeit seines Lebens sehr erfolgreich, deshalb ist er jetzt auch so vermögend. Der war beruflich gut unterwegs, hat Verantwortung getragen und viele kluge Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Nur an diesem einen blöden Tag im Februar 2023 war er halt einfach ein leichtes Opfer, weil mit seiner Angst gespielt wurde.
Und die Täter, das sind ja auch Profis, also das sind ja nicht irgendwelche Dilettanten, die schauen, ob zufällig was geht, sondern wissen ganz genau, wie sie mit jemandem reden müssen und welche Szenarien sie schaffen müssen, um jemand wirklich so in diese emotionale Ausnahmesituation zu drängen.
Ja, absolut. Ich habe einmal gehört, die rufen zum Beispiel 100 Leute in Klagenfurt an und irgendwann stoßen sie dann halt auf den Richtigen. Und in diesem Fall war unser Mann eben der Richtige. Also die erzählen 100-mal diese Geschichte, bis sie den Richtigen treffen. Und dann machen sie das wieder und wieder und wieder.
Vielleicht jemanden, der einfach gerade aus irgendeinem Grund sowieso schon belastet ist und deswegen in diesem Moment genau anfällig für diese Sache. Und noch dazu sagen muss man, also eine Methode, wie sie an diese Namen und Nummern kommen, ist ja auch, dass man Telefonbücher durchgeht und Namen raussucht, die besonders alt klingen, also die Kinder, so wie Kinder heute nicht mehr genannt werden, wo man einfach weiß, ja, diese Person muss mindestens 50 oder 60 Jahre alt sein. War das bei ihm auch der Fall? Weißt du das zufällig?
Ja, das war bei ihm auch der Fall, ja. Also er hat auch so einen typischen Namen. Obwohl, David, wie wäre das bei dir? Bist du gefährdet, dass du einen Anruf bekommst mit deinem Vornamen?
Also ich kenne wenig über 60-Jährige mit dem Vornamen David.
Okay.
Also ich glaube, ich bin im Moment bin ich noch safe.
Ja, aber du hast ja das gelesen. Was sind denn da so die klassischen Namen, Vornamen?
Die klassischen Vornamen.
Elfriede, hast du mir erzählt, Hertha.
Ja, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber man kennt das eh. Edeltraut wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, Waltraut, wahrscheinlich alles mit Traut hinten dran. bei Männern wahrscheinlich Anton, Josef. Diese typischen österreichischen Namen, wie wenn man an seine Großeltern oder Eltern denkt, wie die so heißen. Zu diesem Fall noch einmal eine Chance, irgendwie an dieses Geld noch zu kommen danach, die gab es in diesem Fall nicht.
Nein, also bis jetzt gibt es keine Spur von dem Geld. Das ist alles so schnell gegangen. Das muss man ja auch ein bisschen zur Verteidigung des Opfers sagen. Der bekommt den Anruf. Er gerät in eine außergewöhnliche Stress- und Drucksituation. Er geht zur Bank, er holt das Geld. Er fährt mit dem Taxi nach Hause in seiner Wohnung und dann kommt schon der Herr Braun und holt das Geld. Also bevor der auch nur eine einzige Minute irgendwie nachdenken kann, ist das alles schon vorbei und das Geld und der Täter sind weit weg. Und vom Geld fehlt bis heute jede Spur.
Und das konnte vor Gericht auch nicht geklärt werden.
Herr Braun sagt ja nichts.
Mhm.
Er kennt ja seine Hintermänner nicht. Er hat ja nur einen Kurierdienst gemacht.
Ja, wir haben vorher über diese Pressekonferenz im Dezember gesprochen. Und neben dem zeitlichen Zusammenhang, nämlich dass zu Weihnachten besonders oft solche Fälle vorkommen, in unserem Fall war es Februar, aber eben zu Weihnachten gibt es eine besondere Häufung. Ein anderer Grund für diese Pressekonferenz war ein Erfolg, über den man natürlich im Innenministerium auch immer sehr gerne spricht. Und konkret berichtete Manuel Scherscher, das ist der Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität beim Bundesministerium für Inneres, von einem internationalen Einsatz, an dem auch Österreich teilgenommen hat. Hören wir kurz rein.
Ende November, Anfang Dezember hat Österreich an einem gezielten internationalen Einsatz gegen eine polnische Tätergruppierung teilgenommen. Da war die Federführung beim Landeskriminalamt Berlin und Österreich war hier gemeinsam mit Deutschland, der Schweiz, Polen, Luxemburg und Europol operativ tätig. Aber das ganz Besondere bei diesem Einsatz war, dass ein Callcenter, eine Keilerwohnung in einem Vorort von Warschau aufgeflogen ist. Und wir haben dort die Täterinnen auf frischer Tat, noch während sie telefoniert haben, verhaftet.
Das ist inzwischen eine anscheinend europaweite, ja, man kann fast von einer Industrie sprechen.
Ja, das ist ein Geschäftsmodell, das es schon sehr lang gibt und leider fallen immer noch viel zu viele Leute darauf herein.
Ja, was man dagegen machen kann, ist eben informieren, warnen, also und das wirklich ja, sich einprägen, wie man in einem solchen Fall reagieren soll. Und besonders perfide, das ist auch im Zuge dieser Pressekonferenz oder kurz vorher mal in einer Aussendung bekannt gegeben worden, dass seit kurzem angeblich auch Traueranzeigen genutzt werden, aus denen die Täter die Namen der Kinder der Verstorbenen bekommen, sodass man Hinterbliebene genau in einer Zeit der Trauer erwischt, was solche Anrufe ja noch glaubwürdiger machen soll. Und das muss ich sagen, das ist jetzt schon ja einfach perfide, dass man einfach diese Situation ausnutzt, um ja sicherzustellen, dass die Person auch wirklich emotional schon so weit am Rand sich befindet, dass man sie hier um sehr viel Geld noch betrügen kann.
Ja, grauenhaft, skrupellos, mehr kann man dazu nicht sagen.
Vielleicht noch etwas Positiveres jetzt gegen Ende. Für Aufsehen gesorgt hat vor einem Jahr ein Mann auf TikTok, der heißt Toni Elsenhuber und der ist vom Beruf ein Trauerredner und 40 Jahre alt in Salzburg. Und der hat auch einen solchen Anruf bekommen und unsere Kollegin Claudia Bär-Odebrecht hat über die Sache berichtet. Ich lese kurz vor. Elsenhuber stellte sein Handy auf Lautsprecher und ein im Raum anwesender Bestatter filmte sofort mit. Der Salzburger konnte tatsächlich den Betrüger überlisten. Er übergab am vereinbarten Übergabeort nicht nur einen Geldsack voller Sterbebilder, sondern es kam auch die echte Polizei. Für ein Mitglied der Bande kickten dann die Handschellen. Ja, und das Video, das dauert circa 6 Minuten, wurde dann zum Hit auf TikTok und den anderen sozialen Medien und Elsenhuber wurde schließlich sogar vom Innenminister ausgezeichnet für seine Zivilcourage. Aber hören wir einfach einmal kurz rein.
Ich muss Ihnen jetzt die Frage stellen, wie Sie das alles klären wollen. Ob Sie jetzt noch zu Ihrem Geldinstitut hin müssen oder ob Sie zu Hause was hätten. Also wie gesagt, Sie haben eine Möglichkeit, das alles mit einem Bargeldbetrag zu klären oder irgendwelchen Wertgegenständen, die tragbar sind.
Ja, ich kann das Geld auf der Bank holen. 30.000 habe ich zu Hause, aber den Rest muss ich auf der Bank holen.
Was hätten Sie da?
30.000 hätte ich zu Hause, aber den Rest muss ich auf der Bank holen.
Herr Elsenhuber, so leid es mir tut, das zu sagen. Aber Ihre Bank kann da vielleicht nicht mitspielen wollen, weil Sie ja heutzutage nicht größeres Geld auf Anhieb auszahlen. Ja?
Nein, ich habe weil das Sie Geld in einem Bankschließfach.
Ach so. Und was haben Sie genau da drin?
In dem Bankschließfach? Das weiß ich nicht. 300.000 Euro.
Wer sich das Video anschauen möchte, ich werde das einbetten dann im Artikel zum Podcast. Und ja, der Mann ist wirklich sehr gut in seiner Rolle. Also es ist auch unterhaltsam zu sehen, wie er eben die Position und die Stimme, die Tonlage von einer sehr alten Person einnimmt und wirklich ja, diese Rolle lebt. Also ich glaube, er wäre ein sehr guter Schauspieler.
Ja, das ist sehr zu empfehlen, dieses Video anzuschauen. Das hat wirklich einen gewissen Unterhaltungswert, aber auch einen aufklärerischen Wert.
Eine Sache vielleicht noch, du hast im Mai über einen vergleichbaren Fall berichtet, ja, wo auch die Täter oder ein Täter überführt werden konnte. Kannst du davon noch kurz berichten?
Ja, stimmt. In Klagenfurt gab es einen ähnlichen Fall. Da hat eine Pensionistin, die war aber wesentlich jünger als unser Fall, über den wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, das war so eine 60-jährige Frau. Die hat auch einen Anruf von Telefonbetrügern bekommen. Und die hat den Spieß aber umgedreht. Die hat nämlich dann die Betrüger selbst hereingelegt. Und zwar habe ich mit der Frau, glaube ich, eine Stunde lang telefoniert. Die hat mir das dann bis ins Detail erzählt und das war wirklich abenteuerlich. Die Frau hat eben einen Anruf bekommen an einem Feiertag zu Mittag, wieder einmal am Festnetztelefon. Und eine unbekannte Stimme sagt ihr dann, dass ihre Tochter einen Unfall hatte. Das Übliche, es wurde jemand getötet und die Tochter sei jetzt in Haft. So. Die Frau hat wirklich einen Schock bekommen, weil die hat wirklich eine Tochter und die Tochter war auch an diesem Tag tatsächlich mit dem Auto unterwegs. Und dann hat die Frau gesagt, sie will ihre Tochter sprechen. Dann ist ein schluchzendes Etwas ans Telefon gekommen, so hat sie mir es erzählt. Und schon beim ersten Weinen hat die Frau gemerkt, das ist nicht ihre Tochter. Und dann hat diese schlaue Frau gesagt, ja Dina, was machen wir denn jetzt? Und das Gegenüber hat weitergeheult und weitergeheult und die Tochter heißt aber nicht Dina. Die hat auf den falschen Namen nicht reagiert, da war der Frau sofort klar, das sind Betrüger. Und die hat das dann ähnlich wie der Trauerredner gemacht, die hat dann ihrem Mann zugeflüstert, er soll die Polizei anrufen. Vom Handy aus. Und sie ist in der Zwischenzeit am Festnetztelefon geblieben und hat mit den Betrügern geredet. Die wollten dann Geld. Und die Frau hat das dann halt in die Länge gezogen. Die hat dann gesagt, ich habe kein Geld. Ich habe nur Schmuck. Und dann hat sie aufgezählt, welchen Schmuck sie hat. Und die muss den Betrügern furchtbar auf die Nerven gegangen sein. Irgendwann haben die Betrüger dann gesagt, sie nehmen auch den Schmuck. Ich glaube, die haben sogar gesagt, keine Perlen, nur Goldschmuck. Und die Frau soll zu einem bestimmten Ort in Klagenfurt kommen zur Übergabe des Schmucks. Und die Frau hat dann gesagt, ja, da muss sie sich jetzt erst einmal den Busplan ansehen. Und dann hat sie den Betrügern erzählt, der Bus geht erst in 1,5 Stunden. Und irgendwann waren diese Betrüger so entnervt, dass sie gesagt haben, sie kommen zu der Frau vor das Haus und holen dort eben den Schmuck ab. Und tatsächlich hat die Frau dann eben gewartet. Dann ist ihr ein Kurier, ein Polizist in Zivil entgegengekommen, ein falscher Polizist, und hat gesagt, guten Tag. Und in dem Moment sind natürlich die Polizisten aus Kärnten hinter den Bäumen und Gartenzäunen hervorgesprungen und haben gesagt, auf die Knie, und haben den Kurier dann dingfest gemacht. Also das war auch ein ganz interessanter Fall. Die Frau eben war natürlich wesentlich jünger als unser Opfer, über das wir heute gesprochen haben, und sie hat sofort erkannt, dass das nicht ihre Tochter ist, die da ins Telefon weint.
Also da muss man wirklich Hut ab sagen vor dieser Geistesgegenwart, dass die gecheckt hat, ja, in diesem voll. Moment, dass sie jetzt diese Zeit da rausschinden muss, dass ihr Mann, auch der richtig reagiert, dann alles mit der Polizei so einfädelt, dass es dann wirklich zu einer Festnahme kommen kann.
Ja, genau. Und obwohl das ja so gut ausgegangen ist und obwohl da nichts passiert ist und der Täter hat verhaftet werden können, hat die Frau mir in unserem Gespräch immer wieder gesagt, dieser erste Moment des Anrufs war so schrecklich. Also sie hat gesagt, sie hat einen Knödel im Bauch gekriegt, wie sie gehört hat, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hat und dass ihre Tochter im Gefängnis ist.
Mhm. Dieses Schluchzen, du hast gesagt, sie hat sofort daran erkannt, dass das nicht ihre Tochter ist.
Ja.
Da fürchte ich, das sind jetzt vielleicht noch schlechte Neuigkeiten, oder so neu ist es gar nicht mehr. Es hat schon einige Fälle auch in Österreich davon gegeben. Da geht es um sogenanntes Voice Cloning. Dazu nutzt man eine künstliche Intelligenz, ja, mit der man dann eine Stimme unter Anführungszeichen klonen kann. Das ist eine Art von Deepfake. Das wird ja immer leichter zugänglich, also diese Art von Computerprogrammen, von Software. Und da reichen schon ein paar Sekunden Stimmprobe, die man ja leicht von vielen Personen aus den sozialen Medien irgendwie bekommen kann, um diese Stimme dann zu replizieren. Und da kann man dann natürlich ja einen Anruf machen. Und wenn das dann die Stimme der Tochter oder von Sohn ist, also die echte Stimme, dann wird es halt wirklich noch einmal um einiges schwieriger, ja, einen solchen Betrug zu erkennen.
Unglaublich. Also das heißt, deine Mutter oder dein Vater könnten von deiner Stimme oder mit deiner Stimme einen Anruf bekommen.
Genau, ja. Also bei mir wäre es besonders leicht, weil da gibt es ja inzwischen durch diesen Podcast, bei dir auch leider, oder eigentlich zum Glück, aber es gibt halt diese große Spanne an Stimmproben von uns beiden, mit denen man unsere Stimme perfekt klonen könnte, so man das kann.
Wahnsinn. Man kann nur wiederholen, wer so einen Anruf erhält, soll einfach auflegen und sofort die Polizei informieren. Und noch einmal, echte Polizisten holen kein Geld und keinen Schmuck beim Gartentürchen oder sonst wo ab. Das machen die niemals.
Das kann man nicht oft genug betonen. kommen. Aber noch einmal zu diesen Deepfakes, wenn man dann wirklich unsicher ist oder im Zweifel, ein guter Tipp ist eben irgendetwas Persönliches fragen. Also so kann man sehr schnell entlarven, ob es sich dabei um Betrüger oder die echten Kinder handelt. Zum Beispiel, ja, diese typischen Sicherheitsfragen bei Passwörtern, wie hat dein erstes Haustier geheißen oder sowas in die Richtung. Und auch nie Daten rausgeben. Das ist noch ein anderer Punkt. Also viele versuchen auch dann irgendwie an Daten zu kommen. Eine andere beliebte Masche ist, dass man sich zum Beispiel oder dass sich die Betrüger als Service-Mitarbeiter, irgendwie IT-Service-Mitarbeiter, die deine Computerprobleme lösen wollen, ausgeben und dafür sämtliche Passwörter abfragen und so dann an Online-Banking-Account reinkommen und ja, dich so schädigen können. Also diese Sachen gibt es auch noch. Die Möglichkeiten da scheinen fast unbegrenzt. Bist du eigentlich schon einmal nicht Opfer oder vielleicht Opfer eines Betrugsversuchs geworden?
Nein, ich bekomme nur manchmal diese Mails, aber ich habe nie ein SMS bekommen von einer vermeintlichen Tochter oder so. Mhm. Du?
Tochter-Sohn-Trick ist bei mir noch nicht versucht worden, aber ich kriege manchmal diese Weinumfrage-Anrufe. Kennst du die?
Nein.
Da kriegst du einen Anruf, du hebst ab, die Nummer schaut eigentlich wie eine normale Nummer aus und du hebst ab und es sagt in meinem Fall war es eine Frauenstimme, grüß Gott, eine kurze Umfrage, trinken Sie lieber Rotwein oder Weißwein? Und dann ist man im Gespräch, ich habe in dem Fall aufgelegt, weil ich davor schon einmal darüber gelesen habe, aber da wird man auch in ein Gespräch verwickelt und die Masche ist, glaube ich, dass man dann eben nach persönlichen Daten gefragt wird, nach der Adresse, oft ist es unter Anführungszeichen harmlos, dass man dann halt auf irgendeinem Werbeverteiler ist, aber in manchen Fällen kriegt man dann gefälschte Rechnung oder es wird versucht, irgendwie an noch wichtigere Daten ranzukommen. Ja, liebe Manuela, danke, dass du uns diesen Fall oder eigentlich diese zwei Fälle von diesem Betrugssystem heute mitgebracht hast. Das war ein sehr interessanter Einblick in die Arbeitsweise dieser Betrüger. In den Artikel zu dieser Folge werde ich auch noch ein paar Tipps ranhängen, wie man sich am besten schützt gegen diese Art von Betrug. Und was wir jetzt vielleicht einmal ausprobieren wollten, ist diese Antwortfunktion auf Spotify. Ihr könnt unter dieser Folge antworten und uns wieder interessieren, ob ihr schon einmal Opfer oder ob an euch schon einmal ein solcher Trickbetrug versucht worden ist. Schreibt es gern in die Antwortfunktion von Spotify auf diese Folge. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Falls ihr Fragen habt oder sonst irgendwie in Kontakt treten wollt mit uns, könnt ihr das machen, indem ihr mir schreibt an david.knees@kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt und danke Manuela.
Danke.